Heute zu Gast der Implify-Gründer Marc Kern.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arndt.
Hi Leute, Marco hier. Und jetzt Füße vom Tisch, Hände aus den Taschen, denn es ist Zeit für die nächste Folge vom Performance-Podcast. Heute am Start ist Marc Kern. Und der sitzt mir auch gut gelaunt gegenüber. Top-Performer brauchen sich natürlich nicht selbst vorstellen, das übernehme ich, springen wir direkt rein. Marc ist 28, sein Studium hat er längst hinter sich. Sein Bachelor hat er hier in Frankfurt an der Goethe-Uni gemacht, mit einem sehr guten Abschluss. Anschließend ist er bei einem Startup eingestiegen, dem Frankfurter Vergleichsrechner Covomo. Ein Jahr später ist er dann zu einem Startup gewechselt, das ihr alle kennt, Clark. Ganz objektiv muss ich sagen, eine saugute Entscheidung. Anyway, Marc war 3 Jahre bei uns im Marketing-Team unterwegs, zu einer Zeit, als wir noch in einen großen Raum gepasst haben. Er war eine echte Allzweckwaffe, egal ob bei TV-Kampagnen, neue Website, Content für Affiliate-Partner, Newsletter oder auch immer wieder als Moderator auf unseren Firmen-Events. Sein Spitzname war The Wolf. Bleibt dran, ich kläre das später noch auf. Parallel zu Clark hat Marc sein Part-Time-MBA an der Frankfurt School gemacht und 2020, inmitten der Corona-Pandemie, hat er dann Implify gegründet. Implify ist vor kurzem 1 Jahr alt geworden, Glückwunsch nochmal dazu, Marc. Was machen Sie eigentlich? Zahnimplantate online. Soweit, so gut. Lieber Marc, herzlich willkommen im Performance-Podcast.
Ja, schön, dass ich hier sein darf, Marco. Ich freue mich auf das Interview.
Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Klasse, dann los. Marc, ich kann mich noch erinnern, dass du morgens vor der Arbeit immer Sport gemacht hast. Ist das immer noch so?
Ja, ich muss ehrlich sein, heute habe ich keinen Sport gemacht, aber gestern, für mich ist das ein guter Start in den Tag, um einfach mich zu motivieren, mich zu aktivieren und von daher nutze ich das auch 2-3 Mal die Woche.
Was machst du da?
Ja, in der Regel eigentlich Freeletics. Das heißt, einfach sein eigenes Körpergewicht benutzen. Ich mache dann in der Regel Liegestützen, manchmal auch Klimmzüge. Und Bauchmuskeltraining, also ganz klassisches Workout im Prinzip.
Wann stehst du denn morgens mal auf?
Ja, gar nicht so früh. Also wenn ich Workout mache, so gegen 7, dann habe ich in der Regel so 20 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten fürs Workout. Und dann nehme ich mir eine halbe Stunde fürs Frühstücken, auch mal so ein bisschen durch die Nachrichten durchgehen, rein digital, das mache ich immer übers Handy. Und heute zum Beispiel bin ich ein bisschen später aufgestanden, erst um 7:30, weil heute habe ich das Workout mal ausfallen lassen.
Aber das Workout, das kommt immer vorm Frühstück?
Das kommt immer vom Frühstück, das kommt immer direkt nach dem Aufstehen. Ganz wichtig bei mir, ich trinke erstmal, wenn ich aufgestanden bin, ein Glas Wasser und das auch sehr konsequent. Das habe ich mir irgendwann mal angelesen, dass das wohl gut sein soll nach dem Aufstehen, weil der Körper nachts ein bisschen dehydriert. Von daher, das hilft mir auch und dann geht's direkt zum Sport und dann zum Frühstück.
Zum Frühstück gibt's dann was?
In der Regel ganz, ganz wenig. Ich frühstücke nicht viel. Ich bin halb Italiener, habe da sozusagen auch einen ganz guten Connecten zu der Familie. Und die Italiener frühstücken ja bekannterweise auch nur ein Espresso und dazu ein kleines Stück Brot. Bei mir ist es ein Espresso und ein Müsli.
Schön, hört sich lecker an. Wenn du morgens aufstehst, geht das jetzt natürlich oder brauchst du einen Wecker?
Ich brauche tatsächlich einen Wecker. Wahrscheinlich würde ich auch natürlich aufwachen oder es gibt auch Phasen, wo ich dann natürlich aufwache, auch manchmal vorm Wecker, aber sozusagen Safety first und bevor man dann doch mal verschläft, habe ich den Wecker doch an.
Der Handywecker.
Ganz, ganz klassisch, genau, Handywecker.
Aber Handywecker, wenn das Handy klingelt, dann erstmal der Blick aufs Handy und Mails checken und die ganzen Kanäle checken oder direkt zum Sport?
Ja, leider schon. Also ich verfall dann schon in das Raster, dass ich dann nach dem Wecker ausschalten doch nochmal auf fatz.de gucke oder dann sozusagen einmal durch die Nachrichten durchscrolle, manchmal auch schon in die E-Mails reinschaue. Da tappe ich mich auch schon sehr früh, was glaube ich nicht gut ist. Aber manchmal geht's auch, dass ich direkt aufstehe und direkt zum Sport gehe. Ist sehr selten. Aber.
Gut, danke fürs Teilen. Den Podcast nehmen wir gerade um 10 Uhr morgens auf. Cool, dass du aus dem Bett gekommen bist und dass du hier bist. Du bist jetzt 28 Jahre alt. Springen wir mal 10 Jahre zurück. Was wolltest du eigentlich werden, als du 18 warst?
Also ehrlicherweise wusste ich das mit 18 noch gar nicht. Das Gute war, dass ich immer in einem Unternehmerumfeld irgendwie groß geworden bin. Das heißt, meine Eltern waren Herzblutunternehmer. Sie haben sich selbstständig gemacht, sehr früh, mit einer Tankstelle, auch mit einem maximalen Risiko damals. Ich habe das miterlebt und auch tatkräftig unterstützt. Das heißt, ich bin relativ früh mit 13, 14 auch an der Tankstelle eingestiegen, habe dort mitgeholfen und bin so eben in die Berührung gekommen mit dem Unternehmertum, mit dem Gründen und hatte dann irgendwie die Entscheidung nach dem Abi. Ich habe Abi sehr früh gemacht, ich hatte mit 17 mein Abi, habe dann erstmal mir ein Jahr genommen, um nochmal so ein bisschen mich selbst zu finden. Was willst du eigentlich machen, was willst du eigentlich erreichen? Habe dann so ein paar Aushilfsjobs gemacht, habe bei Hörmann gearbeitet zum Beispiel, so ein bisschen auch, sag ich mal, mehr handwerklich so ein bisschen Bewusstsein geschaffen dafür, dass Studieren vielleicht doch die bessere Option ist, weil die Arbeit bei Hörmann war schon sehr intensiv. Und hatte dann die Option zwischen einem Jurastudium und einem BWL-Studium und habe mich dann einfach fürs BWL-Studium entschieden.
An der Goethe-Uni?
An der Goethe-Uni, ja.
Da kommen wir später noch zu. Was warst du denn dann mit 17, wenn du so früh Abi gemacht hast, für einen Typ? Eher der Streber in der Ecke oder Prince Charming auf der Schulbühne?
Also eher Letzteres, obwohl ich das Prince Charming nicht so charmant finde, aber ich war schon eher so der Party-Typ, der eigentlich klassisch am Wochenende in die Disco gegangen ist bei uns, in die Dorfdisco. Ich komm ja vom Lande und auch in der Schule eigentlich immer so derjenige, der Stimmung und Party gemacht hat. Das habe ich mir auch heute noch beibehalten, im Büro eigentlich immer also Motivation zu stiften und sozusagen auch mal ein paar Witze zu machen. Also damals schon irgendwie immer eine lustige Person und immer auch für ein Späßchen zu haben.
Marc, du bist ja heute Gründer. Fühlt sich bei dir danach an, dass du das schon immer vorhattest? Du hast dich ja nach dem Bachelorstudium für den Einstieg in die Startup-Welt entschieden und im MBA-Studium hast du später auch bewusst Schwerpunkte gesetzt mit einem Businessplan, den du dann entwickelt hast. Gab es schon immer den Masterplan, ich werde Gründer?
Ja, den gab's so natürlich nicht. Also anfangs dachte ich auch immer irgendwie, du steigst bei einem Großkonzern ein, du machst so diese ganz klassische Laufbahn. Nach meinem Bachelorstudium habe ich dann aber, bin ich ganz interessanterweise auf ein Jobangebot bei Covomo aufmerksam geworden. Da hatte mich damals der Gründer persönlich angeschrieben und meinte, hey, hast du nicht Bock, in einem Startup zu arbeiten? Und ich fand das irgendwie charmant, dass der Gründer von einem Unternehmen mich anschreibt. Das kennt man ja so eigentlich auch nicht.
War das der Simon?
Es war tatsächlich nicht der Simon, das war damals der Karl, der Gründer oder Mitgründer dann von Covomo, der mich angeschrieben hatte und meinte, hey, man muss nicht immer direkt sozusagen von der Uni, vom Bachelor, von der Goethe-Uni auch jetzt in einen Konzern oder in ein größeres Unternehmen gehen, sondern in der Startup-Welt lernst du viel mehr. Hier hast du eine viel steilere Lernkurve. Deswegen willst du es nicht mehr ausprobieren, bei uns reinzustarten. Und das habe ich dann gemacht und habe eigentlich dort dann so ein bisschen für mich auch gelernt, dass das die Startup-Welt so meins ist. Und das Gründen kam dann einfach sozusagen später.
Okay, bevor wir nochmal auf das Thema Gründung kommen, möchte ich ein anderes Thema dazwischen nehmen. Dein MBA-Studium, das hast du ja in der Frankfurt School gemacht. Und das hast du neben deinem Job bei Clark durchgezogen. Und wir haben ja jetzt keine 40-Stunden-Woche bei Clark, das ist ein klein bisschen mehr. Und ich erlebe das bei jungen Top-Talenten jetzt immer häufiger, dass sie arbeiten und dann ihre Abende und Wochenenden zum Studieren nutzen. Das ist ein echter Trend geworden in den letzten Jahren. Und das erfordert einfach unglaublich gutes Zeitmanagement. Und ich würde gerne mal von dir wissen, wie du dich da konkret organisiert hast und ob du Tipps hast zum Zeitmanagement, die einfach bei dir gut funktioniert haben.
Ja, Zeitmanagement ist definitiv ein Thema im MBA-Studium, gerade wenn man das Part-Time macht. Man muss viel zurückstecken. Das ist das Erste, wo man sich bewusst sein muss, wenn man es am Wochenende auch macht. Das heißt, man hat definitiv weniger Zeit für die Familie, für die Freunde, auch für die Beziehung. Das war bei mir auch auf jeden Fall ein Thema gewesen. Man braucht die Unterstützung von allen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch von dem Arbeitgeber, also auch von Clark, auch von euch. Wenn ich nochmal zurückblicke, das war sowieso super, dass ich damals auch so unterstützt wurde von euch. Ich glaube, ich war auch der Erste, der die Möglichkeit hatte, damals den MBA zu machen neben der Arbeit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für ein Startup, wie du sagst. Man hat hier schon eine hohe Arbeitsbelastung, man hat hier schon eine hohe Verantwortung auch in einem Startup. Von daher war das erstmal super. Zeitlich sich zu arrangieren bedeutet eben dann auch zurückzustecken und auch teilweise länger abends zu arbeiten und früher morgens aufzustehen. Also das waren für mich zwei Dinge, die ich in der Zeit auf jeden Fall machen musste. Das heißt, gerade in der Klausurenphase, gerade in der Phase am Wochenende, wo dann auch Vorlesungen waren, dann ging es abends auch mal gerne bis 12 oder 1 Uhr nachts, wo dann auch an gewissen Dingen, an Projekten, an Präsentationen gearbeitet werden musste, oder morgens um 6 Uhr schon raus oder um 5:30, um eben dann sich schon auf die Klausur vorzubereiten.
Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohlzufühlen?
Ich bin schon jemand, der seine 7 Stunden Schlaf braucht, in der Regel auch manchmal 8 Stunden. Das heißt schon eher, ich sag mal, jemand, der ein bisschen mehr Schlaf braucht.
Du, was passiert denn, wenn du phasenweise mal auf 6 Stunden deinen Schlaf reduzieren musst? Was löst das bei dir aus?
Ja, das löst dann auch schon eine gewisse Unkonzentration aus bei mir, eine gewisse Müdigkeit. Ich bin dann nicht mehr so performant, wenn man das so sagen kann. Das heißt, man merkt dann schon, es zehrt an einem, diese Belastung, diese Dauerbelastung. Man freut sich dann aber auch umso mehr auf die Phasen dann nochmal der Erholung. Die hat man ja auch im berufsbegleitenden Studium. Das heißt, es gibt ja auch dort die Semesterferien, in denen man dann auch nochmal, ich sag mal, zum Alltag zurückkommt. Und dann schätzt man umso mehr nochmal diesen klassischen 8-Stunden-Rhythmus. Also 8 Stunden Schlaf, 7 Stunden Schlaf und die ganz normale Arbeit, dann wird das plötzlich, die ganz normale Arbeit wird plötzlich einfach zu einem Klacks irgendwo, weil man merkt diese Nebenbelastung nicht mehr. Das ist zum Beispiel sehr verwunderlich.
Hast du in dieser Zeit, wo du diese Doppelbelastung hattest oder dieses Doppelprojekt mit Job und dem Part-Time-MBA-Studium, eigentlich irgendwelche anderen Sachen noch gemacht, dass du da Urlaub genommen hast, Hobbys vorangetrieben, oder hast du dich wirklich krass fokussiert auf diese beiden Dinge?
Nee, tatsächlich habe ich sogar noch weitere Dinge daneben gemacht. Das heißt, ich war tätig noch als Hochzeits-DJ. Da kommen wir, glaube ich, später noch dazu, zu dem Thema.
Ja, gerne, genau. Das nehmen wir nochmal ganz separat auf. Ganz spannendes Thema.
Habe also da in der Sommerzeit eigentlich von Mai bis September so die klassische Hochzeitsphase dann auch am Wochenende. Also war dann irgendwie samstags morgens bis spät nachmittags in der Vorlesung und bin dann abends dann noch auf eine Hochzeit gefahren und habe dort dann bis nachts um 3, 4, 5 Uhr Stimmung und Party gemacht. Und sonntags ging es dann stellenweise auch mit manchmal ganz, ganz wenig Schlaf auch direkt wieder in den Hörsaal. Das heißt, das war gerade in der Sommerzeit eine extreme Belastung. Man hat sich aber auch, und das war mir auch ganz wichtig, das ist, glaube ich, auch wichtig für den Ausgleich, auch meine Auszeit genommen. Das heißt, in den Semesterferien habe ich da auch nochmal eine Woche oder 2 Wochen Urlaub gemacht, um einfach nochmal ein bisschen den Ausgleich zu haben dann.
Ja, klares Learning. Der Tag hat 24 Stunden, egal ob du erfolglos bist oder erfolgreich. Jeder Mensch hat die gleichen Startvoraussetzungen. Frage ist immer nur, was machst du mit deiner Zeit?
Richtig.
Wieder zurück zur Gründung. Du hast Implify 2020 gegründet. Das war inmitten der Corona-Pandemie. Krasses Timing. Aber du bist gesprungen. Und ich habe festgestellt, wenn man Menschen fragt, die in ihrem Leben mal einen Sprung gewagt haben, fangen ganz oft ihre Augen an zu leuchten. Und dann erzählen sie ganz begeistert, was so nach diesem Sprung eigentlich passiert ist. Wie war das bei dir im Sommer 2020?
Es war tatsächlich ein Sprung. Es war auch eine sehr spontane Entscheidung, ehrlicherweise. Es war nicht stark geplant oder lange geplant, in die Gründung zu gehen, sondern wir hatten ja den Businessplan an der Uni entwickelt. Und der lag in der Schublade rum. Und dann kam bei mir einfach die Idee, hey, Gründen ist für mich irgendwie immer ein Thema. Ich hatte irgendwie immer Bock drauf zu gründen, war da irgendwie immer super motiviert und habe dann meine 2 Kommilitonen angerufen zu der Zeit, also 2 Monate vorher, und habe gesagt, ganz ehrlich, wir kündigen jetzt unsere Jobs. Also die anderen 2 hatten auch auch gut bezahlte Jobs. Die waren bei größeren Unternehmen gehen jetzt in die Selbstständigkeit und gründen. Und das war natürlich damals, wie du sagst, so ein bisschen so, man hatte diese leuchtenden Augen, man war super motiviert, man hat sich einfach auf einen neuen Abschnitt gefreut. Und danach kamen dann die Herausforderungen. Und das muss man sich auch mal bewusst sein. Gründen klingt immer so gut, oder Unternehmertum klingt im ersten Moment immer so, man hat irgendwie nur Benefits oder man hat viel Freiheit, aber viel wichtiger ist, man hat auch viel mehr Verantwortung und man hat viel mehr Phasen, in denen man auch mal hinfällt und immer wieder aufstehen muss. Ich glaube, darüber müssen wir auch ein bisschen reden in dem Podcast.
Ich glaube auch. Ihr seid jetzt seit einem Jahr erfolgreich am Markt. Zumindest nehme ich das so wahr. Und gibt es da was in diesem einen Jahr, was du erlebt hast, wo du sagst, das hätte ich gerne vorher schon gewusst? Über das Gründerdasein, über das Geschäftsführerdasein?
Ja, also definitiv. Wie schon angesprochen, man stellt sich das Gründen einfacher vor, als es dann tatsächlich ist. Das war zumindest bei mir so. Wenn ich mit meinen Mitgründern spreche, nehmen die das genauso wahr. Am Anfang ist man super motiviert, man schätzt den Markt deutlich offener ein, auch für neue Unternehmen, für Innovationen. Und dann im Nachhinein ist man immer schlauer und merkt, dass man auf ganz viele Widerstände stößt. Also sei es auf Seiten der Hersteller, der Produzenten, sei es auf Seiten der Kunden, die natürlich am Ende des Tages dann auch für den Umsatz verantwortlich sind. Man muss beide Parteien irgendwo erziehen und irgendwo das die Innovation auch in den Markt bringen. Das war bei uns besonders schwierig, weil in der Dentalbranche ist ein sehr verstaubter Markt, ein sehr konservativer Markt. Dort Veränderungen zu schaffen, da stößt man eben auf Widerstände. Die sind auch sehr groß, die alteingesessenen Konzerne haben eine gewisse Position, eine gewisse Macht und man erlebt einfach sehr, sehr oft Momente, in denen man auch zweifelt, aber umso schöner ist es dann, wenn man auch nochmal die Bestätigung bekommt und wie gesagt, also das Gründen ist eine Herausforderung, es ist oftmals schwerer, als man sich das am Anfang vorstellt, aber und da kann ich auch ein bisschen Mut machen, es hat auch sehr viele positive Seiten und es macht auch Spaß.
Findest du denn, dass das Gründerbild in den Medien zu positiv dargestellt wird?
Finde ich schon. Ich glaube, deswegen sage ich ja auch, man startet irgendwie so rein, weil man ein gewisses Bild hat. Man sieht ja die Gründer immer auf Bildern, sei es in im Handelsblatt, in TechCrunch, in irgendwelchen Zeitungen. Man sieht die Gründer auch immer super fresh platziert auf den Webseiten. Dort wird auch immer ganz toll über die Unternehmen geschrieben und berichtet. Was aber wirklich hinter den Kulissen abgeht, wissen eigentlich die wenigsten. Und das wissen eigentlich nur immer so die Gründer, die sich miteinander austauschen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Gründerkultur noch ein bisschen offener ist und man sich noch mal intensiver austauscht. Ich glaube, das ist jetzt durch Corona leider noch mal ein bisschen verschlimmert worden, das Netzwerken. Das muss jetzt noch mal mehr kommen, weil das ist für die Gründerkultur extrem wichtig. Ich würde mir auch wünschen, dass die Gründerkultur nach außen hin, also zu den Kunden am Ende des Tages oder auch zu den wirklichen Zuschauern, die das miterleben, offener gestaltet wird noch.
Welche Eigenschaften sollte man denn als Gründer mitbringen, um erfolgreich zu sein?
Eine ganz wichtige Eigenschaft ist Durchhaltevermögen. Das habe ich jetzt gemerkt in den letzten 13 Monaten des Gründens. Wie gesagt, es gibt Phasen, in denen zweifelt man. Es gibt Phasen, in denen hat man solche Rückschläge, dass man denkt, man wirft jetzt alles hin und geht dann doch irgendwie in einen gut bezahlten Job. Man hat ja die Möglichkeiten, hat auch die Alternativen. Ich meine, man hat studiert, von daher ist das, glaube ich, eine Option. Aber, und das ist das Allerwichtigste, glaube ich, im Gründerdasein, immer an die Idee zu glauben, immer durchzuhalten, immer weiterzumachen. Am Ende des Tages wird man dafür auch belohnt. Das war zumindest bei uns so, dass nach Phasen, nach 2, 3 Wochen, dann auch wieder eine Woche kommt, wo es besser läuft.
Hat es dir da geholfen, dass du nicht alleine gegründet hast, sondern mit Co-Foundern?
Definitiv. Also ich würde keinem empfehlen, alleine zu gründen oder alleine seine Idee zu verwirklichen. Es hilft immer, Leute um sich zu haben, Mitgründer zu haben, die einen supporten, die einen mitmotivieren, die einen auch aus so einer Phase nochmal rausziehen und sagen, hey, wir machen jetzt weiter. Alleine schon, weil ich glaube, dieses Durchhaltevermögen dann viel mehr intensiviert wird. Das heißt, wenn zwei andere sagen, ich glaube noch dran, nächste Woche wird besser oder mit dem nächsten Hersteller wird es besser. Das gibt einem Rückhalt. Und man weiß auch, und das ist bei mir ganz wichtig, ich kann meinen Mitgründern vertrauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vertrauen im Gründertum. Und deswegen kann man sich auch auf die verlassen.
Ihr habt euch ja kennengelernt, das hast du schon kurz angedeutet, im MBA-Studium an der Frankfurt School. Warum funktioniert das bei euch? Weil ihr unterschiedlich seid?
Ganz genau, wir sind maximal unterschiedlich, das ist auch das Schöne, ich glaube, das ist auch bei euch ja so bei Clark gewesen im Gründerteam, das ist auch für mich so ein bisschen eine Prämisse zum Erfolg beim Gründen, dass man im Gründerteam eben nicht gleich denkt, immer sich nur bestätigt in dem, was man macht, sondern dass man eben ganz verschiedene Erfahrungen hat, vielleicht auch verschiedene Altersstrukturen hat, das ist bei uns auch der Fall. Der Steffen zum Beispiel ist einfach eine Generation noch mal älter, bringt einfach noch mal ganz andere Ansichten rein, hat auch einen ganz anderen Hintergrund, kommt so aus dem IT-Bereich, war bei Accenture in der Strategieberatung, der Flo war bei einem klassischen Mittelständler, hat da noch mal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und ich so aus der Startup-Welt gucke sowieso ganz pragmatisch auf die ganzen Sachen. Von daher glaube ich, dass wir uns da sehr gut ergänzen und für mich ist das, wie du sagst, Marco, einer der ganz wichtigen Punkte, ein diverses Team zu haben.
Thema Eigenschaften, dazu muss ich noch was aus dem Intro auflösen. Als du noch bei Clark warst, war dein Spitzname The Wolf. Das kommt von Pulp Fiction, grandioser Film von Quentin Tarantino. Da gibt es den berühmten Anruf, Mr. Wolf, es gibt ein Problem, und seine Antwort ist dann immer, ich kümmere mich darum. Dir konnte man immer jedes Problem über den Zaun schmeißen und du hast dich darum gekümmert. Problemlösung, Problemlöser, wie wichtig ist diese Eigenschaft?
Ja, ich glaube, also erstmal zu der Bezeichnung Wolf, das war mir so eigentlich gar nicht bewusst, bis wir ein Weihnachtsevent hatten. Ich kann mich da noch relativ gut erinnern. Das war, glaube ich, 2018 Clark Weihnachtsfeier, wo dann plötzlich der Spitzname The Wolf verkündet wurde vor der gesamten Truppe. War für mich dann erstmal so, okay, warum? Und im Nachhinein habe ich dann gehört, ja gut, du löst Probleme, du gehst alle Dinge einfach an, du bist ein Macher am Ende des Tages. Ich glaube, das ist im Startup eigentlich eine mit der wichtigsten Eigenschaften, die man haben muss, um schnell zu sein, um agil zu sein. Das war auch, wenn ich mich recht entsinne, so eins der Clark-Werte ganz am Anfang, diese Effizienz, diese Schnelligkeit, und die kann man eben nur aufrechterhalten, wenn man Probleme löst, wenn man sie schnell löst, wenn man sie angeht, wenn man sie nicht liegen lässt. Und das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, warum Clark auch so schnell dann erfolgreich wurde am Ende des Tages.
Wie wichtig ist in dem Kontext eine Entscheidungsstärke, schnell Entscheidungen zu treffen?
Auch sehr wichtig. Man hat eben nicht viel Zeit in Startup. Man muss sehr schnell Entscheidungen treffen, um immer einen Schritt der Konkurrenz, einen Schritt der Innovation voraus zu sein. Deswegen lange, lange zu warten mit Entscheidungen, lange zu zögern, das war für mich nie eine Option, sondern eigentlich das Problem sehen, den schnellsten Weg zu machen und dann relativ schnell auch dann zum Ergebnis zu kommen.
Marc, als Geschäftsführer ist eine deiner Aufgaben, ja, den Gesamtüberblick zu behalten. Du musst ständig den Überblick behalten, was in der Firma passiert, aber vor allem auch, was im Umfeld geschieht, welche Trends es gibt, welche Risiken und so weiter. Welche Kanäle nutzt du, um dich persönlich auf dem Laufenden zu halten?
Ja, also ganz klassisch LinkedIn. Das heißt, hier poste ich eigentlich regelmäßig, schaue regelmäßig rein. Was?
Also da bist du jeden Tag?
Ja, in der Regel gucke ich da einmal am Tag rein, informiere mich über aktuelle Themen, was geht so ab bei den Firmen, denen ich folge, was geht so ab in meinem Netzwerk, poste, wie gesagt, dort auch ein-, zweimal die Woche, postingwürdigen Content erlebe, poste ich da mal gerne was. Das funktioniert auch sehr gut, vielleicht da auch ein paar Tipps von meiner LinkedIn-Erfahrung bisher. Ist immer wichtig, relativ schnell den Content, mit dem Content zu interagieren. Deswegen, wenn ihr Content postet, am besten irgendwie mal 5, 6 Leute anschreiben, per WhatsApp anhauen, bei Slack oder wo auch immer, dass sie doch mal kurz ein Like oder einen Kommentar setzen sollen, dann bekommen die Posts in der Regel viel schneller Reichweite. So ein bisschen als Tipp.
Wie viel Zeit investierst du da pro Woche?
Über den Daumen gepeilt würde ich sagen, eine halbe Stunde die Woche, vielleicht auch mal eine Stunde. Also jetzt auch nicht so viel Zeit in Summe, aber ein gewisses Zeitfenster in Summe schon.
Ja. Irgendwelche anderen Quellen?
Ja, ich nutze Instagram viel auch für Implify. Wir haben gemerkt, dass die Zahnärzte doch auch sehr digital unterwegs sind, auch über Instagram. Oftmals die Praxis hat ihr eigenes Instagram, die ganzen Zahnarzthelferinnen haben wir Instagram, das heißt, die erreicht man dort sehr stark. Deswegen haben wir uns da auch ein Profil gemacht, sind da sehr aktiv, das betreue ich natürlich mit. Habe aber auch mein privates Profil, wo ich sagen muss, privat nutze ich Instagram gar nicht mehr so aktiv, sondern eigentlich nur noch fürs Berufliche.
Gut. Werde ich auf jeden Fall alles in die Shownotes reinpacken. Dann könnt ihr euch direkt mit dem Marc connecten.
Sehr gerne.
Aber lass uns nicht nur über Arbeit sprechen. Wenn dir beruflich mal alles zu viel wird, wenn du nicht mehr fokussiert bist oder deine Konzentration nachlässt, was machst du dann?
Ja, also am wichtigsten ist, glaube ich, dass man Ruhe findet, dass man sich auch Zeit nimmt, dass man auch mal am Wochenende, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zeitslot für mich auch, am Wochenende auch wirklich mal ein bisschen Abstand nimmt von der Arbeit, auch mal abschaltet in dem Sinne. Das heißt auch mal nicht immer am Handy sein, nicht immer den Laptop offen haben, E-Mails checken, sondern ich nehme mir zum Beispiel den Sonntagnachmittag komplett für mich und auch für die Beziehung. Das ist mir extrem wichtig, sich diese Auszeiten zu nehmen und das auch konsequent zu machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen diese Routine auch hat dabei und sich sagt, ich nehme jetzt zum Beispiel den Sonntag von 12 bis 18 Uhr und da verbringe ich einfach Zeit mit meinen Liebsten.
Wenn nicht gerade eine Hochzeit anliegt. Da kommen wir jetzt zu, nämlich neben der Arbeit gibt es ja bei dir ein paar spannende Punkte, die ich mal rausgreifen möchte. Ich hatte schon gesagt, auf unseren Firmen-Events warst du mal als Moderator unterwegs, ein Top-Performer auf der Bühne. Und bei Karaoke eine echte Rampensau. Da will ich jetzt keine Details verraten, weil es sonst eine Retourkutsche gibt zu meinen Auftritten.
Definitiv, ja.
Ja, lassen wir das lieber. Wenig überraschend, dass Marc seit 10 Jahren an Wochenenden als Hochzeits-DJ unterwegs ist. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du DJ geworden bist?
Ja, das geht schon sehr lange zurück. Ich habe mit 12, 13 angefangen, Musik zu machen. Wurde da, glaube ich, auch sehr stark geinfluenced von meinem älteren Bruder, der auch als DJ unterwegs war, da eine sehr große Musiksammlung sich angesammelt hat, auch noch mit Schallplatten damals. Und ich habe das einfach immer gesehen. Ich habe mal gesehen, wie er in Clubs aufgelegt hat, in Bars, und fand das irgendwie immer super, super cool, super spannend. Und wie gesagt, bin da mit 12, 13 auch mal so ein bisschen da eingestiegen, habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie geht das eigentlich, funktioniert das eigentlich, habe dann so die ersten Platten mal aufgelegt und so kam das eine zum anderen. Ich habe dann auch mal angefangen mit den klassischen Musikproduktionsprogrammen, hab selbst so ein bisschen Musik produziert, anfangs natürlich auf ein ganz Einsteigerniveau, habe mich da immer mehr reingearbeitet, habe dann so mit 16, 17 auch mal die ersten Auftritte gehabt, so in lokalen Clubs und Diskotheken, und bin dann ehrlicherweise in dieses Hochzeits-DJ-Geschäft so mit 18 reingerutscht. Da hat mich eine Agentur angeschrieben, im Saarland war das damals noch, ich komme ja aus dem Saarland, und die meinte so, hey, wir haben dich gesehen beim Auftritt, super coole Nummer, sag mal, hast du eigentlich schon mal Hochzeiten gemacht? Für mich war das damals so, nee, also Hochzeiten kommt mir eigentlich auch so nicht in die Tüte. Also ich bin eigentlich so der, ne, der eigentlich so nur Partys macht oder in Diskotheken auflegt. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, auf Hochzeiten Musik zu machen. Und habe dann aber meinen ersten Auftritt gehabt auf der ersten Hochzeit dann damals. Es war auch so rückblickend super strange, weil das eine ganz andere Atmosphäre auch ist wie in einer Disco. Aber man muss sagen, ein lukratives Geschäft. Deswegen bin ich dann dort auch eingestiegen, ein bisschen stärker.
Welches Lied funktioniert denn immer? Helene Fischer?
Helene Fischer, ja, das ist so der Klassiker, der hat mal funktioniert, in der Anfangsphase mittlerweile nicht mehr. Also wirklich ein absoluter Klassiker ist Let's Twist Again. Ist eigentlich immer so die Stimmungskanone.
Gehen wir nochmal auf ein anderes Thema. Im Intro hatten wir schon gehört, dass du viel Sport machst. Mindestens 2-3 Mal die Woche. Und die Frage muss jetzt einfach im Kontext noch ergänzt werden. Wie wichtig ist Ernährung für dich?
Ernährung ist für mich sehr wichtig neben dem Sport, weil das ist für mich ein Faktor auch für Motivation, für Energie, für Gesundheit am Ende des Tages. Und das ist ja wieder wichtig für dann auch Leistung oder Performance, wenn man so will. Deswegen lege ich da absoluten Wert drauf. Das kommt auch so ein bisschen durch meine Freundin Dalia, die da auch sehr viel Wert drauf legt, die ja auch ihr eigenes Food-Startup gegründet hat mit Nutris. Das heißt, hier mich auch sehr stark influenced in die vegane Richtung. Wir machen auch zusammen Phasen, in denen wir uns dann mal 1-2 Wochen wirklich nur vegan ernähren. Ich würde mich selbst aber als Flexitarier bezeichnen. Das heißt, das ist so ein bisschen eine flexible Stellung zum Veganismus in dem Sinne. Das heißt, ab und zu Fleisch essen geht schon, ab und zu Fisch essen geht schon, aber wenn dann sehr bewusst und auch sehr reduziert. Das heißt für mich in Summe eigentlich eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Ernährung mit ab und zu mal veganen Phasen zusammengefasst.
Also gerade erwähnt, deine Freundin Dalia, die hat Foodstart abgegründet, vegane Energy Balls, Nutris. Verlinke ich euch auch definitiv in den Shownotes, könnt ihr mal ausprobieren.
Die sind tatsächlich sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen.
Perfekt. Also ein ganz heißer Tipp. Gibt es denn ein Gericht, was ihr immer wieder macht?
Ja, es gibt so ein Gericht, ich weiß jetzt gar nicht mehr den konkreten Namen, aber ich kann euch eins empfehlen, und zwar das Kochbuch von Otto Lengi. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus israelischer Küche und orientalischer Küche. Es ist ein bisschen abgespaced, aber ich kann euch sagen, das sind absolut geniale Gerichte da drin. Und Dalia kocht da immer so ein Reisgericht mit sehr guten Gewürzen drin. Und ich kann es dir im Nachgang mal schicken, Marc, und dann kannst du es ja vielleicht mal in die Notes auch mit reinpacken.
Das machen wir auch noch. Also heute wird es reichhaltige Shownotes geben, ihr hört das schon. Nimmst du denn neben diesen ganzen frischen Zutaten, nimmst du auch Nahrungsergänzungsmittel?
Tatsächlich ja. Ich habe damit mal angefangen vor jetzt circa einem Jahr. Vorher hatte ich das nie gemacht. Hatte ich mir eigentlich immer so gedacht, Nahrungsergänzungsmittel brauchst du eigentlich nicht. Das nimmst du über deine Ernährung auf. Dann habe ich mal angefangen mit Vitamin D. Habe gemerkt, oh, das bringt schon was. Vielleicht kommt das auch bei mir wegen den südländischen Genen, dass ich doch so ein bisschen Sonne doch brauche. Wenn sie mir dann fehlt, muss ich es eben anders irgendwie ergänzen. Mittlerweile habe ich bei Amazon so eine Kapsel gefunden, die irgendwie alle Vitamine drin hat. Und da so einmal den Tagesbedarf rundum abdeckt, den nehme ich einmal morgens und mir so, sozusagen hilft es irgendwie. Ja, ob das jetzt dadurch kommt oder ein Placebo-Effekt ist, wie auch immer.
Wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören traditionell hier im Podcast mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen?
Ja, da erwische ich mich leider so oft auch wieder am Handy. Also das ist so ein bisschen morgens Handy, Wecker und irgendwie Nachrichten checken. So gehe ich dann abends auch ins Bett, ohne Wecker natürlich. Das heißt, ich gucke dann noch mal kurz auf Hatz.net, lese dann noch mal irgendwie einen Artikel durch. Eigentlich das, was man nicht machen sollte. Es gibt auch manchmal Phasen, wo ich mir denke, jetzt lass es mal. Dann erwische ich mich doch wieder am Handy. Das ist irgendwie schon zur Routine geworden, leider.
Um wie viel Uhr geht dann immer das Licht aus bei dir?
In der Regel so 22:30, 23 Uhr. Das ist so der Schnitt. Ich nehme mir eigentlich vor, ein bisschen früher ins Bett zu gehen, manchmal auch um 22 Uhr, aber dann landet man doch eher so um die Ecke dann im Bett.
Und dann gute Nacht. Lieber Marc, unsere 30 Minuten, die sind jetzt rum. Die Zeit verging heute mega schnell. Ich werde neugierig beobachten, wie dein Weg weitergeht. Alles Gute für dich.
Danke, Marco. Hat mir richtig Spaß gemacht hier im Podcast. Ich freue mich auch, die Entwicklung von Clark weiter zu verfolgen. Und ja, hoffe, dass es euch gefallen hat.
Und an euch da draußen, last but not least, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denk immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser.